Loben und preisen, dankbar sein und verkündigen. Das gehört ja zusammen. Verkündigen dessen, wie gut Gott ist, damit andere eingeladen werden. Aber das Verkündigen, so müssen wir uns sagen, steht ja nicht nur in Worten. Und das will der Apostel Petrus klar und deutlich machen. Worte sind oft zu hören, sondern die Verkündigung steht im Leben. Deswegen ist es immer wichtig, auch persönlich sich zu kontrollieren, was man sagt. Denn was man sagt, wollen andere auch bei mir sehen. Und ich erinnere mich immer noch an die schmerzlichen Worte meines älteren Bruders. Als er hörte durch meine Mutter, der Wolfgang ist gläubig geworden. Das wollen wir mal sehen. Er hat diesem nicht so geglaubt, das wollen wir mal sehen. Die Worte, ja, das kann ja jeder sagen, dass er gläubig ist. Jetzt gucken wir mal in das Leben rein. Und das ist das, was auch der Apostel Petrus sagt und uns dazu auffordert. Hört nicht nur auf die Worte. Schaut in das Leben des Menschen. Und dann werdet ihr merken, ob er wirklich zu den Worten steht und ob er Jesus nachfolgt oder vielleicht mit Worten nur ein Verführer ist, ein dem Eingeschlichener, wie wir es hier gelesen haben. Deswegen, wir müssen ja diesen traurigen Text, also ich freue mich nicht immer darüber, das zu lesen. Ich würde vielleicht lieber andere Bibelstellen lesen, aber den traurigen Text müssen wir auch lesen, um deutlich zu machen, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und dass nicht alles, was schön geredet wird, echt ist. Und das müssen wir besonders im Blick auf die Endzeit und die Entwicklung in der Endzeit klar unterscheiden können. Weil es so viele Strömungen gibt, die christlich sind. Heute ist ja alles christlich. Kann man ja mal, Volleyball ist christlich, Fußball ist christlich, ja, christliche Bars, gibt es ja alles ja. Nicht? Alles wird verchristlicht. Hauptsache jemand schlägt da irgendein Kreuz und dann ist schon alles bestens, alles legitimiert. Dann sagt man, ist dann alles erlaubt, dann kann ich mich darin ausleben. Nein, das ist nie, Welt bleibt Welt. Und Gott in seinem Wesen bleibt Gott. Da gibt es keine Vermischung. Wir sind zwar in der Welt, wie Paulus auch sagt, wir sollen und können die Welt gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Die Welt wird durch unseren Gebrauch nicht christlich, sie bleibt Welt. Das Vergängliche wird nicht dadurch, dass wir berufen sind zur Unvergänglichkeit, zum ewigen Leben und diese Dinge gebrauchen, werden die nicht auch unvergänglich. Sie bleiben vergänglich. Und dieser Unterschied muss gehalten werden. Deswegen nur das neue Leben hat Zukunft. Alles andere, selbst wenn es mit Worten schön beschrieben wird, hat keine Ewigkeitszukunft. Ich lese jetzt diese noch schweren Worte aus dem zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Ich lese Vers 17 nochmal mit, eigentlich jetzt ab 18 bis 22. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Windwirbel umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis, denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme, wieder im Dreck. So eindeutig und krass wird das ausgedrückt, wenn eben das Leben nicht zu den Worten passt, das in einem Menschen ist. Tröstend möchte ich uns sagen, dass der Herr Jesus ja den Seinen das Richtige geoffenbart hat und sie auch in dem Richtigen festbleiben können. Ich habe diesbezüglich wieder das Gebet des Herrn Jesus in Johannes 17 gelesen, wo er betete schon ab Vers 1, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. An dieses Wissen wird appelliert. Der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist macht deutlich, haltet fest an dem, was ihr wisst. Aber achtet darauf, dass es auch solche gibt, die vom Leben aus Gott nichts wissen, sondern nur Worte bringen, die stolz klingen, als ob sie gläubig religiös sind und dahinter steckt gar nichts. Nicht ein Stück Nachfolge Jesu. Ihr wisst den Inhalt. Ihr kennt das neue Leben, will er sagen. Darum achtet darauf, dass ihr nicht durch Worte verführt werdet. Denn die, die mit Worten nur umgehen, haben das Ziel. Diejenigen, das Ziel nicht, was sie sich nur persönlich stecken sie sich nur das Ziel, den Missbrauch an der Barmherzigkeit Gottes zu üben. Die Barmherzigkeit der Gläubigen auszunutzen. Aber dahinter steckt der Widersacher. Durch stolze Worte, die, die gerade gerettet sind, auf falsche Wege zu führen und zu leiten. Und heute sind wir ja tatsächlich in einer Bewegung langsam und mehr gelandet, die nur noch auf das äußere Leben abzielt, nur noch auf den Humanismus, auf die Menschlichkeit, nicht mehr auf die Geistlichkeit und die Göttlichkeit. Man möchte alles verchristlichen und verschönreden, was der Mensch ist und tut. Man braucht nur immer die richtige Vokabel, um es einzuordnen, dann wird das Schlechte durch Worte gut gemacht. Aber mit Worten kann man das Schlechte nicht gut reden. Das Schlechte bleibt schlecht. Das Fleisch bleibt Fleisch. Welt bleibt Welt. Sünde bleibt Sünde. Und wenn jemand nicht nach Gott fragt, sondern in der Selbstverwirklichung lebt, dann ist das Abtrünnigkeit von Gott. Das kann man nicht schön reden. Aber das wird versucht, schön zu reden, um auch das Christentum schwach zu machen, die Nachfolge Jesu so abzuschwächen, dass sie überhaupt keinen Einfluss mehr gewinnt auf andere Menschen, nicht mehr einladend wirkt hin zu Gott, sondern einladend wirkt hin zu sich selbst, zum irdischen, materiellen Leben. Jesus Christus sagt uns aber und betet hier, sie wissen jetzt, die mir nachfolgen, was sie empfangen haben, was du mir gegeben hast und dass das von dir kommt. Sie haben es in ihrem Herzen und daran sollen sie festhalten. Falsche Lehrer, falsche Lehren kennzeichnen sich dadurch, dass sie ja nicht durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Die Worte sind anerzogen, die sie von sich geben. Und so erleben wir das ja oft auch in der Theologie oder modernen Theologie. Man studiert Dinge und redet sie einfach nach. und kennt den Inhalt im Verhältnis zur Offenbarung Jesu nicht. Deswegen sagen wir Christen ohne Christus. Sie reden absolut christlich mit den Worten, aber sie leben nicht christlich, weil sie das nicht umsetzen können, was sie reden, weil der Heilige Geist in ihnen fehlt. Und so kann man das leider auch von vielen Kanzeln hören, dass nur anerzogenes, anstudiertes geredet wird, ohne Leben, ohne Erfahrung mit dem Herrn. Sonst würden die Worte anders klingen. Und darum flacht es immer mehr ab, auch in den Predigten allgemein. Man kann Wort zum Sonntag, alles Mögliche hören, immer nur auf die menschliche Ebene. Immer nur auf den Humanismus. Aber nicht mehr der Maßstab Gottes. Du musst dich dem Maßstab Gottes angleichen, unterstellen. Sondern Gott ist für dich, damit du leben kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Genau umgekehrt. Das sind stolze Worte, hinter denen kein Leben steckt, kein Geist steckt. Sie gehen also mit biblischen Vokabeln um, reden sogar von Gnade, von Versöhnung, von Liebe, vielleicht sogar von gehörten, anerzogenen und gelernten prophetischen Aussagen über die Zukunft Israels und der Gemeinde. In Israel während unserer Reisen erlebte ich das oft, dass wir Menschen im Bus hatten, die dann genau die Bibel zitierten, was Gott sagt über das Volk Israel, Werdegang. Aber sie selber hatten ein Leben, dass man sagt, am besten an der nächsten Ecke aussteigen. Zank und Streit. Gar keine Führung vom Heiligen Geist. Um den Fensterplatz gestritten, mit anderen gestritten. Aber, ja, steht da geschrieben für Israel und so. Stolze Worte, aber dahinter steckt kein Leben. Das haben wir oft erfahren und es war gar nicht so leicht, 14 Tage mit diesen Menschen auszuhalten. Am liebsten hätte man sie oft nach Hause geschickt. Sie reden von Versöhnung, meinen aber die menschliche Versöhnung. Wenn der andere nicht endlich mir Recht gibt, dann versöhnt bin ich nicht versöhnlich. Ich zwinge ihn, mir Recht zu geben, dann sage ich ja, ich bin versöhnlich mit dir. Das meinen sie. Aber Versöhnung im Sinne der Heiligen Schrift heißt, Gott hat uns mit sich versöhnt, bevor wir ihm Recht gegeben haben. Er tat freiwillig sein Werk, das heißt, er reichte die Hand schon zuerst. Und fragte jetzt nicht erst danach, bist du willig oder nicht, meine Hand ist dir entgegengestreckt. Egal, ob du im Moment so willst oder nicht. Das ist Versöhnung. Sie reden von Liebe, meinen aber doch, dass ihnen nur wohlgetan werden soll. Sie reden nicht von der, wir haben in diesen Tagen uns persönlich ausgetauscht, über die Agape. Reden sie nicht. Was heißt denn Agape? Agape heißt geben, ohne zu erwarten. Von der Liebe reden sie nicht, sondern sie reden davon, ja, du musst mir helfen, du musst gut zu mir sein. Ja, ich bin dann auch gut zu dir. Nicht? Das ist nicht die Liebe Gottes. Sie verkündigen also eine falsche Liebe, eine falsche Versöhnungsart. Gnade, ja, schenken heißt das ja. Gnade, ich gebe dir etwas, aber ich will auch was dafür haben. Ich nehme dir auch etwas. Ja? Gnade ist auch ein freies Geschenk ohne Bedingung. Nicht wie du mir, so ich dir, so in diesem Sinne, sondern ich gebe dir das. Du darfst es nehmen. Und wenn du etwas auch zu geben hast und willst es freiwillig geben, kannst du es tun. Aber ich habe keine Forderung an dich. Es ist also die verschobene Botschaft, die nur in Worten besteht und dahinter nichts ist, klingt fast gleich wie die Botschaft des Lebens. Die Vokabeln sind ähnlich und gleich, aber dahinter steckt keine Kraft. Sie selber, so sagt auch die Schrift, sie rühren, obwohl sie die Vokabeln benutzen und die anderen herausfordern, so zu handeln, sei du bitte barmherzig an mir, sie rühren diese aber selber mit keinem Finger. Wenn es darauf ankommt, dass sie die Barmherzigkeit erzeigen sollen, tun sie es nicht. Sie fordern sie nur mit Worten, damit sie unter dem Schirm dieser Barmherzigkeit leben können, ohne selber etwas zu tun. Ihre Gesinnung ist nach wie vor fleischlich und sie reizen die anderen, die gerade der bösen Lust entronnen sind, wieder dazu, mit ihnen im Lebensstil zurückzufallen und weiterzuleben, zwar die frommen Worte beizubehalten, aber alles zu machen, was sie vorher gemacht haben. In manchen Gesprächen fragen wir uns einfach ab, sag mal, was hat sich denn in deinem Leben eigentlich verändert, als du Jesus aufnahmst? Ja, eigentlich nicht, ist alles so geblieben. Ja, wieso? Ja, ich habe mich bekehrt, ich glaube jetzt an Jesus. Sag ich, dann muss ich doch dein Leben verändert haben. Nee. Aha. Dann redest du nur davon, dass du glaubst. Wenn Jesus in dein Leben Einzug gehalten hätte, würde dein Leben eine Veränderung aufzeigen, die du selber merkst. Wo du sagst, wunderbar, da bin ich frei, das muss ich nicht machen. Mein Verhältnis zu den vergänglichen Dingen hat sich geändert. Das merkst du dann. Aber manche haben nur ein neues Bekenntnis mit Worten. Die einen sagen so, ich liebe Spanien, die anderen eben Portugal oder wer gerade jetzt hier Fußballweltmeister wird. Ja. Das heißt also, man hat nur Zeug und bekennt sie und hält das Fähnchen hoch von diesem Land. Ja. Jetzt habe ich dieses Fähnchen, manche haben ja dann ab und zu mal ein anderes Fähnchen, aber sie haben nur das Fähnchen, sie sind keine Spanier, sie sind keine Portugiesen, sondern sie haben nur das Fähnchen. Und das sollen wir merken und entdecken, dass wir da nicht eingeholt werden, denken, oh, der hat ja auch das Fähnchen, dann ist er ja wahrscheinlich auch ein Spanier, dann kann ich mit dem ja zusammengehen, wenn ich ein Spanier bin. Nein, der hat nur das Fähnchen, er ist es nicht. Und so hat er nur das christliche Fähnchen, aber er ist noch kein Christ. Und davon gibt es sehr viele. Denn Herr Jesus sagte in Matthäus 7, dass ja der Weg zum Heil sehr schmal ist und es sind wenige, die darauf gehen. Aber er ruft, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die darauf gehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten. Die kommen in Schafskleidern, also mit dem Fähnchen zu euch, aber inwendig sind sie reißende Wölfe, sind nicht das, was sie mit dem Fähnchen dort zeigen. An ihren Früchten, an dem Leben sollt ihr sie erkennen, denn kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Also auch hier dieses Beispiel in Schafskleidern. Lasst euch nicht dadurch verführen, sie sind keine Schafe, sie sind inwendig reißende Wölfe, nach wie vor. Sie haben nur ein Kleid angezogen, was so scheint, als ob sie ein Schaf sind. Und davor warnt eben auch der Apostel Petrus. Und das machte sich in der Urgemeinde bereits schon breit. Das machte sich auch unter den Gemeinden breit, die abseits von Jerusalem gebildet worden sind, wo Juden und Heiden waren. Wir kennen die Klagen des Apostel Paulus, dass er sagt, er wird verfolgt von denen, die immer noch hinzukommen und Gesetze fordern von den anderen. Das müsst ihr halten, jenes müsst ihr halten. Sie haben nur ein Schafskleid an, aber innen sind sie noch keine Schafe geworden. Und damit haben wir es ständig zu tun und wohl dem, der die Unterscheidung hat, wer ist, um nicht den verführerischen Worten anheimzufallen. Christen ohne Christus. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, spricht der Herr von solchen Scheinfrommen, dass sie ein Ärgernis sind und dass Wehe über ihrem Leben letztlich ausgesprochen wird, weil sie auf dem breiten Weg zur Verdammnis sind. Lukas 11, Vers 42. Weh euch, Pharisäer, also sie werden ja hier als solche genannt, die dort spalten. Pharisäer, das kommt also eigentlich von Teilen, von Spalten, dieses Wort. Ja, absondern, aber in einer falschen Weise. Denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Also hier steht nicht an der Liebe allein, sondern an der Liebe Gottes. Das ist der Tenor. Da geht ihr vorbei. Ihr lasst die Liebe Gottes nicht zu, weder bei euch noch bei dem Nächsten. Ihr redet vielleicht von Liebe, aber nicht von der Liebe Gottes. Das ist eine andere Liebe. Dies sollte man tun, das eine ordentlich dem Herrn die Opfer geben, aber das andere nicht lassen. Die Opfer ersetzen nicht die Liebe Gottes. Vers 43 sagt Jesus, weh euch, Pharisäer, denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Hier passt das Wort, sie reden stolze Worte, aber da steht nichts dahinter. Weh euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, über die die Leute laufen und wissen es nicht. Also inwendig ist Fäulnis, ist der Tod. Ja? Vers 46. Weh euch, Schriftgelehrte, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, mit stolzen Worten. Ich kehre da zum Petrusbrief zu, stolzen Worten. Mit Worten, die letztlich die anderen wegziehen von Jesus. Ihr beladet sie mit unerträglichen Lasten, ihr selbst aber rührt sie nicht mit einem Finger an. Das heißt immer Forderung an den Nächsten, stolze Worte, damit die anderen auf einen hören, ohne dass man selbst das tut. Damit, und so die Pharisäer auch, sie dir einfältigen Menschen für sich ausnutzen konnten. Ja, sie wandten, so sagt er jetzt, lange Gebete vor, damit sie endlich die Häuser der Witwen kriegen. Fromme Gebete, ja, erscheinen fromm. Ja, wie lautet dein Testament? Aha, beten wir noch ein bisschen weiter, damit du das Richtige reinschreibst für mich. Und das sehen wir auch, wie oft Institute, Kirchen und so weiter Erbschleicher sind. Erbschleicher sind. Wir haben nicht zu bestimmen, was jemand mit seinem Gut macht. Wir haben ihn auch nicht dazu einzuladen, uns sein Testament zu machen. Wird er so geführt, ist das eine Sache zwischen ihm und Gott. Aber wir haben nicht aufzufordern, dass das getan wird. Aber wir hören das immer wieder in verschiedenen Bereichen, ja, dass hier gebuhlt und gebettelt wird. Das ist Wolf im Schafspelz. Das ist zwar äußerlich fromm gesagt, aber innerlich nicht fromm gedacht. Weh euch, Schriftgelehrte. Richtig ist es so, wie Paulus an Titus es schreibt. Titus hatte ja auch eine wichtige Aufgabe, die Gläubigen der damaligen Zeit zu vermahnen. Aber es wurde ihm gleich gesagt, das ist nicht das beste Zeugnis, nur mit Worten die Gläubigen zu ermahnen, sondern in Titus 2, Vers 7, in allen Dingen mache dich selbst zum Vorbild guter Werke. Mit anderen Worten, Titus, du sollst auch an deinem Leben zeigen, dass diese Worte richtig sind. Mach dich zum Vorbild mit guten Werken und unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Dass der Widersacher beschämt wird, der nur mit Worten umgeht, aber nicht mit der Tat. Also das soll Hand in Hand gehen Und das ist das richtige Zeugnis. Gemeinde Jesu hat das Vorrecht, das geredete Wort auch zu leben. Hat das Vorrecht. Ich sage Vorrecht, weil es ja ein Gnadengeschenk ist. Wir können das ja nicht machen. Wir können das nicht anerziehen, sondern wir können das nur aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. Das ist das Vorrecht, was wir haben. Dass wir die Worte auch leben können. Und das ist das kräftige Zeugnis in der Welt. In Römer 8, Vers 8 bis 13 wird uns gesagt, dass nur der Heilige Geist, nur der Geist Gottes und das dadurch veränderte Leben ein Zeugnis wahrer Jüngerschaft ist. Lesen wir in dem Zusammenhang das mal, um deutlich zu merken, was es ist, nur stolze Worte zu haben, auf die wir nicht hören sollen. Da ist nämlich der Heilige Geist nicht, wenn die Tat fehlt. In Römer 8, Abvers 8. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht mehr dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Also hier wird der Geist Gottes, das neue Leben, mit der inneren Wandlung zusammengebracht. Nur durch die Fürsorge Gottes im Heiligen Geist ist die Wandlung möglich. Aber sie ist auch nötig. Und sie findet auch statt. Sie findet statt, dass das alte Leben nicht mehr im Sinne der Vergänglichkeit und Sünde gelebt werden muss, sondern das neue Leben im Sinne des Gebrauchs dieser Welt, aber in den Tugenden Gottes zur Verherrlichung seines Namens stattfinden kann. Das sind dann nicht nur Worte, sondern das ist Leben. Und das geschieht durch den Geist. Und wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein und kann also auch die Worte nicht im Leben umsetzen, wird deutlich gesagt. Im Gegensatz also zu den falschen Lehren und Lehrern, die mit gelernten Worten umgehen, sagt der Apostel Paulus über den Dienst, dass er Dienst, das heißt der Verantwortungsträger, aber auch der Gläubigen allgemein, ihr Leben in der Beweisung, also in der Beweisführung der Kraft Gottes steht. Das Leben soll in der Beweisführung stehen. Also nicht die Beweisführung mit Worten, dass der Geist Gottes Kraft hat, sondern mit dem Leben soll der Beweis gebracht werden, dass die Kraft Gottes da ist. Die Veränderung des Lebens soll es zeigen können. Lesen wir dazu 1. Korinther 2, 2 bis 9. Denn ich hielt mich nicht dafür, unter euch etwas zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden menschlichen Worten, menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt also, die Gegensätze, die auch im Leben des Apostel Paulus zu sehen waren, auf der einen Seite war er schwach, aber doch stark, er konnte alles ausführen, bewies, dass hier eine andere Kraft am Werke in seinem praktischen Leben ist. Dass er wohl äußerlich verachtet war, weil er krank und schwach aussah, aber doch Überwinderleben führen konnte. durch den Heiligen Geist. Und das verspürten sie. Die Worte bekamen eine Tragkraft durch die Praxis. Und er sagt, damit euer Glaube nicht auf stolzen Worten beruht, nicht auf irgendwelchen anerzogenen Worten und Erkenntnissen, sondern auf dem Boden der verändernden Kraft des Geistes Gottes. Ihr sollt nicht Menschenweisheit nachfolgen, so heißt es in Vers 5, sondern Gott, Gottes Kraft. Verstehen wir, Christentum hat also wirklich nichts mit einer Ideologie zu tun, mit einer Philosophie oder mit irgendeiner menschlichen Lebensvorstellung, sondern es hat mit einem Zustand zu tun. Der Zustand soll sichtbar werden. Er wird sichtbar in der Gemeinde Jesu. Er wird sichtbar bei denen, die wiedergeboren werden. Aber bei denen, die nur mit Worten umgehen, ist er nicht sichtbar. Und da sollen wir deutlich sehen, aha, da müssen wir nicht hinhören. Das sollen wir uns nicht sagen lassen. Hier bahnt sich ein Missbrauch an und nicht eine Förderung des Glaubens. Wir müssen immer mehr sehende Augen bekommen für diese Zustände. In unserer örtlichen Umgebung, in diesem örtlichen Christentum, was geführt wird. Damit wir frei bleiben in dem Leben aus Gott. Es geht also nicht darum, nur, das haben wir uns schon gesagt, die Welt zu verändern oder das Ungute zu strafen. Es geht um die Bewahrung des eigenen Lebens vor Gott. Ich nenne das oft heiliger Egoismus. Den dürfen und sollen wir haben. Dass das, was wir gelernt, was wir geschenkt bekommen, an uns nie geschmälert wird. Im Gegenteil, es darf zunehmen. Es soll zunehmen. Es soll uns nichts gestohlen werden. Und deswegen müssen wir Acht haben auf das, was uns gegeben wird. Da kommt die Überraschung gerade auf dem Rasen. Ja, dass unser Glaube besteht auf Gottes Kraft. Nur der Geist Gottes führt uns zu der wirklichen, echten, wahren Freiheit. Das andere bleibt Knechtschaft. So haben wir gelesen im Petrusbrief. Sie sind nach wie vor Knechte der Ungerechtigkeit. Nur Jesus führt zur echten, wirklichen Freiheit. In Vers 19 gelesen. Die geistliche Führerschaft äußert sich immer darin, und das können wir dann auch unterscheiden und hören, wenn wir Anweisung gehen. Ich nenne das eben geistliche Führerschaft, also hohe Worte werden uns gesagt, auf die wir hören sollen. Wenn diese Worte recht sind, führen sie uns zum Kreuz, nach Golgatha, immer da. Hinweis zum Kreuz, wo wir mitgestorben sind. Das sind die Worte, die aus dem Geist kommen. Aber wir merken schon, in vielen christlichen Reden ist das Kreuz nicht mehr Mittelpunkt. Und Worte, die uns nicht zum Kreuz führen, zu Jesus, zum Sterben und zum Auferstehen, zum neuen Leben, sind Worte, die nicht vom Heiligen Geist geführt sind. Also Leiterschaft, Führerschaft, Worte, auf die wir hören sollen, müssen wegweisend sein auf das Vollbracht Jesu für uns. Und das neue Leben, das daraus resultiert durch die Auferstehung Jesu von den Toten, mit dem wir gemeinsam auferstanden sind durch den Glauben. Galater 6, Vers 14 und 15 lautet, es sei fern von mir, sagt Paulus, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Also da müssen die Worte immer hinmünden. Kreuz Jesu Christi, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, da kommt also die Komponente, die bei den anderen nicht akzeptiert wird. Die Welt soll mir nicht gekreuzigt sein. Ich habe nur stolze Worte des Glaubens, aber die Welt soll bei mir bleiben. Und notfalls mache ich sie mit den Worten christlich, damit ich sie weiter genießen kann. Ja? Die Welt soll mir gekreuzigt sein und ich der Welt. Das ist mein Ruhm. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern nur eine neue Kreatur. Die neue Kreatur. Und die neue Kreatur ist in diesem Zustand, dass sie nicht der Welt gleichzusetzen ist, dem Wesen dieser Welt, sondern die Welt ist diesem Menschen gekreuzigt und dieser Mensch lebt Christus, dem neuen Leben, in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Welt gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Nicht? Das sind die Unterschiede. Der einzige Halt und Ruhm der Gläubigen ist Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr allein. Was ihn nicht meint, meint eben die Welt und die Vergänglichkeit und den Tod. Meint das sündige Fleisch. Denn Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Versöhnung mit dem Vater, er ist unsere Auferstehung von den Toten, er ist unser Leben in Zeit und Ewigkeit, er ist unser Maßstab, er ist unser Vorbild, er ist unsere Kraft, er ist unsere Hilfe, er allein ist unsere Freude, er ist unser Sieg, er ist auch unser ewiges Erbe im Himmel. An und durch ihn entscheidet sich für uns alles, alles. Das wirkt aber der Heilige Geist in uns und will es auch weiter wirken bis auf den vollen Tag, so wie wir schon gelesen haben, bis der Morgenstern gänzlich aufgeht in unseren Herzen, der rechte Morgenstern. Jesus verklären heißt also, immer das Kreuz, die Versöhnung und die Auferstehung zum neuen Leben vor Augen haben und aufzuzeigen. Aufzuzeigen durch den persönlichen Sieg, den wir erleben, durch den Glauben und dann auch mit den Worten, die diesen Glaubenssieg begleiten. In 2. Timotheus 2, Vers 11 lesen wir, 2. Timotheus 2, Vers 11. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, dann werden wir mitleben. Also auch wieder diese gegensätzlichen Worte. Es muss etwas abgelegt werden, damit etwas Neues Fuß fasst. Das Alte kann mit dem Neuen, selbst wenn es versucht wird, schön zu reden, nicht gepaart werden. Stolze Worte bringen nichts zum neuen Leben. Sterben ist das Geheimnis des eigenen Menschen, um Leben aus Gott zu empfangen. Mitgestorben sein, Bekenntnis, ich bin mit Christus gestorben, ich darf das fleischliche Leben ablegen, ich darf den Sieg haben, befördert die Erneuerung im Heiligen Geist, im neuen Leben. Das nehmen wir für uns in Anspruch. Und das können wir auch kontrollmäßig an dem Nächsten, der uns Wegweisung geben will, ausüben. Damit wir die Unterscheidung zwischen fleischlich und geistlich halten können. In Lukas 9 spricht der Herr ganz deutlich auch von diesem Sterben, Mitsterben, damit das neue Leben in uns pulsieren kann und in jedem, der das neue Leben bekennt. Das heißt, Sterben ist immer eingeschlossen, um leben zu können. Da heißt es hier in Lukas 9, Vers 23, wer mir folgen will, der muss sich selbst verleugnen und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wir haben in Petrus gelesen, dass diejenigen, die da mit stolzen Worten umgehen, sich nicht selber verleugnen. Ganz im Gegenteil. Das, was sie genießen, das wollen sie wieder bei anderen animieren, die gerade von der Sünde entfernt worden sind, wollen sie wieder zurückziehen. Sie wollen sich nicht selbst verleugnen, aber sie reden fromme Worte. Wer mir also folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, also den Tod seines alten Menschen, und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, wer es nicht in den Tod geben will, der wird es schlussendlich gänzlich verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst. Das heißt, wir verlieren ja nicht das Leben schlechthin, wenn wir an Jesus glauben, sondern um seinetwillen, um das Neue zu bekommen. Wer das Leben verliert um meinetwillen, der wird's gewinnen. Es ist in Wahrheit ja kein Verlust, das wissen wir. Aber bei den anderen, die Petrus hier beschreibt, die denken, das sei ein Verlust. Deswegen wollen sie das alte Leben behalten und mit Worten das Neue bekennen. Aber sie dringen nicht durch zu dem Eigentlichen. Epheser 4 lesen wir in diesem Zusammenhang nochmal. Vers 22 und 23. Das Thema ist ja so gestaltet, reden wir von dem Leben aus der Gnade oder leben wir darin? Diesen Unterschied sollen wir erkennen und halten, auch im Blick auf das, was uns umgibt. Epheser 4, 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinen früheren Wandeln, Sterben, Kreuz, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Er hat sowieso keine gute Zukunft. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt also, das geschenkweise gegebene neue Leben aus Gott, nicht produziert. Nicht produziert, sondern von Gott geschenkt. Dies ist das Aushängeschild wahren Christentums. Die wichtige Warnung in Kolosser 2 lesen wir mal auch dazu, sich von niemand den Weg weisen zu lassen, der nicht auf Jesus Christus und sein Kreuz hinweist, ist immer wieder wichtig zu beachten. Kolosser 2, ab Vers 18. Lasst euch den Siegespreis von niemanden nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Also hier kommen all diese Kriterien zum Tragen. Der fleischliche Sinn liegt hier in Wahrheit vor und trotzdem nehmen sie dann eine gewisse Haltung, Demutshaltung, sind aber gar nicht demütig. Ja, sie puckeln, nicht? Und dann denken sie, oh, ist der demütig, ja, weil er so gebeugt umherläuft. Und dann hören sie auf ihn. Er ist aber nicht demütig. Er ist aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und redet dann von Engeln und Visionen und dergleichen. Ja, hier steht eindeutig, lasst euch das nicht sagen. Lasst euch den Siegespreis nicht nehmen von diesen, die nur mit solchen Dingen einhergehen. Denn diese, so Vers 19, halten sich nicht an das Haupt, das Christus ist. Von dem her ja der ganze Leib, der geistliche Leib, durch Gelenke und Bänder gestützt zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote der Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, also stolze Worte wieder, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Also deutlicher kannst uns der nicht gesagt werden. Aber das existiert. Ja, Wolf im Schafspelz. Außen wie ein Schaf erscheint, aber innen völlig anders. Und da sollen wir Acht geben und Petrus mahnt die Gläubigen. Von Anfang an ist das dabei. Solche, die nicht gekreuzigt bleiben wollen mit Christus, aber doch einen frommen Schein vor sich und vor anderen abgeben wollen, um letztlich die Frömmigkeit der anderen auszunutzen für sich, die Barmherzigkeit der anderen für sich zu nutzen, ohne selber barmherzig sein zu müssen. Und hier haben wir noch ein Wort gelesen, ein Gerichtswort. Diesen wäre es besser, sie hätten die Gerechtigkeit nie erkannt. Wie es Jesus auch von Judas sagt, es wäre besser, der wäre nie geboren worden. Es wäre besser. Warum besser? Weil sie Dinge gehört haben und wissen und sie nicht tun. Das gibt ein ärgeres Gericht als bei denen, die das Falsche getan haben, aber nicht wussten, dass es falsch war, das Bessere nicht erkannt haben. Es wäre ihnen besser. Sie wären lieber gottlos geblieben, als dass sie jetzt etwas erkannt haben, wovon sie reden, dass sie es erkannt haben, aber nicht tun. Ich lese uns nochmal diese Verse im Petrusbrief, Vers 21 im zweiten Kapitel. Es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen ist dann nämlich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach dem Schwemme wieder im Dreck. Ja, bei den Tieren sehen wir das ja, das machen die tatsächlich so, nicht? Wir wundern uns darüber, dass das so geschieht. Da ist das aber dem Tier gemäß. Aber der Mensch soll anders leben. Jesus Christus sagte das schon in seinen Worten und Predigten in Israel, Matthäus 11, und wies darauf hin, dass die Städte, die das Wort der Gerechtigkeit gehört haben und nicht angenommen haben, dass es ihnen schlechter ergeht als Sodom und Gomorra, den anderen Städten, die eigentlich von der Gerechtigkeit noch nichts gehört hatten. Matthäus 11, 21. Weh dir, Korazin, das sind ja Orte am See Genezareth, gleich unweit von Kapernaum oder Kfarnaum. Weh dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon im Norden geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, diese hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tags. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Jesus wählte ja Kapernaum, es heißt, als seine Stadt. Das war also die Stätte, von der er ausging, um das Evangelium, um das Wort vom Reich Gottes zu predigen. Dort war auch das Haus des Petrus, dort waren die Jünger, in Bethsaida wohnten sie, in Kapernaum. Und dort sah man die Herrlichkeit Gottes. Und doch bekehrte sich Kapernaum nicht, nur Einzelne. Und da sagt der Herr, es wäre besser für euch, ihr hättet es nicht gesehen. Denn jetzt habt ihr es gesehen und habt euch nicht bekehrt. Ihr lebt fleischlich weiter und es wird ein größeres Gericht auf euch warten als über Sodom und Gomorra, diese Städte, auf die ihr vielleicht herabseht. Ich denke da immer dann auch an diese Pharisäer, die dem geheilten Blinden Vorwürfe machten, dass er kein Recht hätte, von dieser Wahrheit zu reden. Sie sagten, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, wir sind die Richtigen. Und Jesus sagt, weh euch, ihr habt nur stolze Worte, aber dieser hat das Leben kennengelernt. Ja, so können wir sagen. Und wir haben uns manchmal so geistlich gefreut und ein wenig gelacht darüber, über diese wunderbare Aussage, die Gott diesem Geheilten ins Herz gegeben hat. So einfacher Mensch, von Kindheit blind und nun begegnet er Jesus und Jesus macht ihn heil. Und dann fragen ihn die Pharisäer immer wieder, nun erzähl uns doch mal, wie ist denn das geschehen? Sie wollten ihn anklagen. Und nochmal, er sagt, warum wollt ihr denn das nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Nein, du bist ganz in Sünden geboren, wir sind es, Mose-Jünger, ja? Versteht ihr? Aber diese Frage, ach, wollt ihr auch seine Jünger werden? Ich finde das wunderbar, wie einfällt, wie Gott sein Zeugnis durch diese Menschen gibt, ja? Ganz einfach. Ja, sie sollten, wenn es möglich ist, die Jünger Jesu werden. Aber sie wollten nicht, ja. Warum fragt ihr denn nochmal? Lernt ihn doch selber kennen. Dann wisst ihr doch, was mit mir geschehen ist, ne? Und in Lukas 12, Vers 47 lesen wir nochmal den Urteilsunterschied zwischen religiösem und weltlichem Menschen auf. Eine Warnung in Bezug auf das zweite Kommen des Herrn. Wenn man nur religiös ist und menschlich lebt, statt im neuen Leben zu stehen. Was sagt der Herr hier in Lukas 12, in diesem Gleichnis von der Wachsamkeit? Vers 47. Ein Moment, jetzt habe ich es. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Also hier verstehen wir die Worte, es wäre besser für diejenigen, dass sie es nicht erkannt hätten, die Gnade, als dass sie sie erkennen und sich ihr Leben nicht dieser Gnade unterstellen. Lesen wir nochmal in Lukas 12 die Verse davor, Vers 36. In diesem Gleichnis seid gleich einem Menschen, die auf ihren Herrn warten, also nicht nur mit Worten, sondern mit dem Leben. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie so, die sind selig. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, ließe er nicht ins Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und etwas weiter tiefer unten, Vers 45, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, ich habe die frommen Worte, aber ich muss dann lach nicht leben, fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben mit den Ungläubigen. Also auch hier wieder das Auseinanderklaffen von Wort und Tat. Und das hat eine schlechte Zukunft. Wenn man die Worte kennt dann ist, und die Tat nicht folgen lässt, dann ist man schlechter dran als die, die die Worte nicht kennen des Lebens und deswegen die Tat nicht folgen lassen. Die Gnade der Vergebung ist aber immer vorhanden, so Buße getan wird über das, was falsch gewesen ist, über das fleischliche Leben. Fleischliche Gläubige können also zurückgeführt werden in die Gegenwart des Herrn, dahin, wovon sie reden, dahin, wo das Leben ist, das diese Worte ausmachen. In Markus 3, Vers 28 spricht der Herr nur von einer Sünde, die nicht vergeben wird. Und das sollte uns Mut machen, dass alle Sünden, egal wo wir stehen oder auch wo diejenigen stehen, von denen wir erkennen, dass sie nur stolze Worte haben, aber das Leben nicht, wir sollten sie nicht abschreiben, sondern wir sollten erkennen, dass Umkehr noch möglich ist und auch für sie beten. Aber wir müssen erst mal erkennen dürfen, dass sie das Leben nicht haben, sondern nur stolze Worte. Dass diese Unterscheidung ist für uns als Schutz nötig, aber zugleich auch die Fürbitte für die anderen, dass sie Umkehr halten. Ja? Denn alle Sünde wird vergeben, wenn jemand Buße tut, nur eine nicht. Wir lesen das. Markus 3, 28. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus Christus, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerung, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten zu Jesus, du hast einen unreinen Geist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn also die, die nur die Worte kennen, aber das Leben nicht kennen in Jesus, alles Mögliche an die Tagesordnung bringen, was gegen das Leben in Jesus ist, wird es ihnen vergeben, wenn sie Buße tun. Wenn sie aber die Kraft des Wortes Gottes und das neue Leben erkennen und dies dann abschieben und dem Teufel zuschieben, haben sie keine Alternative zu einem Leben aus Gott. Es gibt nur dieses eine Leben. Wo das dann nicht angenommen wird, ist keine Vergebung möglich, beziehungsweise keine Zuführung zu Gott in sein Reich möglich. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist, die Offenbarwerdung des neuen Lebens, wo das neue Leben abgelehnt wird und vielleicht sogar auch noch dem Teufel zugeschrieben wird, das neue Leben. Da ist die Vergebung ist nicht möglich, da gibt es keine Alternative. Alle anderen Sünden, in die man sich verstiegen hat, aus seinem Kopf heraus, aus seiner Erkenntnis, und sagt, das verstehe ich nicht, deswegen kann es nicht wahr sein und so weiter, wird vergeben. Wir sollen also auch Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber üben, der das neue Leben ja noch gar nicht kennt. Aber wenn er es dann kennenlernt und dann ablehnt und das dem Teufel zuschreibt, dann ist auch die Fürbitte vergebens. Ja, aber ansonsten sind alle eingeladen zur Umkehr. Die Sünde wider den Heiligen Geist. Hier ist also der Weg der Gnade Gottes verschlossen auf ewig. Und von denen ist gesagt, sie sind dahin gegeben. Manchmal, also es kommt, ich persönlich habe noch keinen so kennengelernt, habe nur durch die Zeugnisse von kompetenten Brüdern kennengelernt, dass sie manchmal jemand in der Seelsorge hatten, die nicht mehr Buße tun konnten. Die also, weil sie so abtrünnig gewesen sind und sich gegen Gott entschieden haben, keinen Raum mehr zur Buße hatten. Und das ist, sie vegetieren dahin und gehen bewusst in die Verdammnis. Und das ist also furchtbar. Und wir lesen jetzt in Römer 1 ja auch Ähnliches, dieses kleine Wörtlein, dahin gegeben. Achtet mal darauf, in Römer 1, Vers 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahin gegeben in die Unreinheit, weil sie einfach Gott nicht achteten, obwohl sie es wussten, dass ein Gott ist, obwohl sie es erkannten, haben sie es abgelehnt. Und darum sind sie dahin gegeben zu tun Dinge, die ihnen schaden, die nicht gut sind. Vers 26, darum hat sie Gott dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Das ist schon Hölle auf Erden. Und in Vers 28, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn, dass sie tun, was nicht recht ist. Und dann wird in dem Folgevers aufgezeigt, was alles gemacht werden muss bei denen, die dahin gegeben sind. Sie müssen diesen Schlechtigkeiten leben, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie Gott nicht achten und das neue Leben nicht achten, wenn sie es vielleicht sogar dem Satan zuschreiben, dann kommt die Zeit, wo sie keinen Raum mehr zur Buße haben. Darum für uns soll gesagt werden, wie in Hebräer 13, Vers 9, dass unser Herz in dem neuen Leben gefestigt sein soll. Das geschieht durch Gnade, aber die Gnade in Jesus Christus ist uns gewährt. Wir sollen gefestigt sein und bleiben. Und den Unterschied zwischen nur Worten und lebendigen Worten im Leben erkennen. Zum einen, ich wiederhole, zum Selbstschutz, um nicht nur stolzen Worten anheimzufallen, wieder auf verkehrten Weg geführt zu werden, und zum anderen auch in der Erkenntnis für diejenigen, die mit stolzen Worten umgehen, fleischlich leben, in der Barmherzigkeit für sie zu beten, dass sie Umkehr halten, wo es möglich ist. Das soll der Herr uns immer wieder deutlich machen und schenken, nicht nur reden von dem Leben aus der Gnade, sondern leben aus der Gnade.